She Happens. Der Wintersport-Podcast mit Vinzenz Geiger.
Herzlich willkommen zurück. She Happens, heute zeichnen wir auf. Ich würde sagen, es war ja schon was Besonderes, dass wir zum ersten Mal an einem Ort aufgezeichnet haben. Aber ich würde sagen, heute ohne Zweifel zeichnen wir am schönsten Ort bisher auf. Wir verraten euch gleich, wo. Ich kann euch auch sagen, wenn euch interessiert, wo wir sind, dann sagen wir es euch gleich. Und ihr könnt das Ganze heute auch anschauen. Wir haben groß aufgefahren, haben mehrere Kameras mit dabei und es wird auch ein kleines Video geben. Das findet ihr auf YouTube. Den Link dazu packen wir euch in die Beschreibung. Und mir gegenüber sitzt endlich mal wieder Vinzenz Geiger.
Servus.
Zu meiner Rechten Corinna Horn.
Hi.
Und wir haben heute leider keine Soundeffekte, keinen Trommelwirbel oder so, aber wir haben ihn oft erwähnt. Jetzt sprechen wir endlich mit ihm, Uli Ruprecht.
Dankeschön für die Einladung. Schön, dass ihr da seid.
Und das ist nämlich genau der Punkt. Wir sitzen bei dir auf der Terrasse, wir haben so einen kleinen Extrabereich der Jausenstation Mühlberghof, deinem Restaurant. Du hast im Vorgespräch schon mal gemeint, war bisher eine sehr bewegte Zeit und bist noch gar nicht so lange hier. Wie kam es denn dazu, dass du hier bist? Weil du bist ursprünglich nicht aus Tirol.
Nein, ich bin ursprünglich, komme aus dem Fichtelgebirge, bin ein Oberfranke und war die letzten 9 Jahre in Reide-Winkel nebenan tätig. Habe dann einen ziemlich großen Laden betrieben und haben uns wohlgefühlt, aber es war tatsächlich so, dass das irgendwann einmal, wir haben 1000 Sitzplätze gehabt insgesamt, von der Kapazität her war es dann ziemlich stressig und irgendwann haben wir gesagt, okay, wir sind jetzt 27, 28 Jahre selbstständig, ich und meine Frau und wir wollen jetzt dann einfach wieder ein bisschen Ruhe reinkehren lassen und dann haben wir diesen wunderschönen Fleckchen Erde hier entdeckt in Küssen auf dem Mühlberghof.
Sehr schön. Wir können noch kurz dazu sagen, falls ihr uns nach wie vor nur hört und nicht seht, wundert euch nicht, wir sind draußen, hier wird irgendwo Rasen gemäht, es windet ein kleines bisschen, aber ich denke, das könnt ihr uns verzeihen. Coco, vielleicht kannst du noch mal kurz einordnen für alle, die vielleicht nicht mehr ganz so im Kopf haben, warum wir mit dem Uli sprechen, wie es hierzu kommt.
Also ich glaube, erstens, wir haben schon echt oft über dich gesprochen in unseren Podcast-Folgen, also wirklich relativ häufig und viele Hörerinnen und Hörer haben gesagt, dass sie dich eh gern mal bei uns in der Folge zu Gast hätten. Aber wir haben das eigentlich schon relativ lang geplant, eigentlich schon seit Winter, dass wir dich mal besuchen wollten und deswegen ist es umso cooler, dass wir heute mal da sind.
Auf jeden Fall und wir haben dich öfter erwähnt, weil du bekochst die nordischen Kombinierer, wo wir auch einen hier am Tisch sitzen haben. Und da gibt es natürlich viele Parallelen. Wir werden mit Sicherheit nachher auch nochmal kurz über das Thema Sporternährung kurz sprechen. Aber jetzt hast du schon verraten, wo du herkommst. Und ich finde es ganz interessant, wie man denn dazu kommt. Im Detail sprechen wir auch noch drüber, dann zu so einer Mannschaft zu kommen. Aber prinzipiell, wie sah denn dein bis hierhin Vorreit im Winkel dein Lebensweg und deine Ausbildung aus? Weil das hatte per se jetzt erstmal nichts mit Leistungssport zu tun.
Nein, also ich bin vor 54 Jahren in die Gastronomie reingeboren, in Weißenstadt. Hatten da zu dem Zeitpunkt ein wunderschönes Restaurant, das Eger da in Weißenstadt. Und bin da groß geworden, hatte noch 4 Brüder, eine Schwester. Und die haben alle, bis auf meine Schwester, haben alle Gastronomie gelernt. 2 noch Köche und 2 im Service. Und die waren auch sehr erfolgreich auch. Mein Bruder, der mittlerweile verstorben ist, der hat 25 Jahre einen Stern gehabt, Michelin-Stern. Und ja, das war das Interesse einfach generell da. Gastronomie, ja, es ist ein Leidensprozess und es ist ein Stück weit Glück. Es ist Spaß und Idealismus und den muss man mitbringen, wenn man diesen Job tatsächlich machen will. Und das war damals der Urgedanke, wie ich an die Lehre gekommen bin, Flams Posthotel in Begnitz. Hat es mich verschlagen, das war 70 Kilometer von uns weg, das ist Richtung Nürnberg. Und damals eines der Designerhotels weltweit, auch hoch angesehen, leider nicht mehr da, leider schon geschlossen. Hat einen tollen Lehrchef, der Hermann Flam, war ein wunderbarer Mensch, genialer Koch und da habe ich sehr viel lernen dürfen. Und der hat es wieder vermittelt durch meinen Bruder natürlich auch, wie ich da hinkomme. Und es war auch eine harte Zeit, weil ich war sehr jung, ich war 15 Jahre, wie ich in die Lehre gekommen bin. Und das war die Anfänge, dann bin ich weitergewandert Richtung Mainz, war ich im Hilden, war im Wir hatten auch die Rheingoldhalle, wir hatten auch zu dem Zeitpunkt auch noch Baltisch Sports immer so als Großveranstaltungen mit 3.000 Leuten. Und so ging es weiter. Dann war ich in München, im Bayerischen Hof, beziehungsweise...
Also das alle unsere Wohnorte einmal abgearbeitet
ja,
quasi.
Ja. Das Nördlichste war tatsächlich Mainz. Also eigentlich war es immer Süden. Ja, genau. Und dann war ich, also wie schon gesagt, in Mainz. Und dann ging es runter wieder. Dann war ich ja zeitlang, habe ich meinem Bruder wieder helfen müssen. Ein paar Tage, ein paar Wochen, ein paar Monate. Dann bin ich noch... dann war ich im Allgäu, in Illertissen, Illereichen, Landhotel, Schlosswirtschaft Illereichen. Auch Sterne-Restaurant, hoch ausgezeichnet. Und gibt es leider aber auch nicht mehr. Liegt wahrscheinlich an meinem Alter. Und dann habe ich meine Frau kennenlernen dürfen. Die hat den Hof damals Restaurantfachfrau gelernt. Und von da aus sind wir dann weiter auf Wanderschaft gegangen. Dann waren wir sind wir nach Zürich unter anderem. Dann waren wir in Südafrika, ein Jahr in der Schweiz. Dann habe ich einmal zu Hause noch einmal einen Job gehabt. Da war ich Küchenchef in Kulmbach. 1,5 Jahre habe ich einen Freund geholfen mit zum Aufbau des Betriebes. Ja, und dann, wie gesagt, dann sind wir von Zürich, dann sind wir nach Südafrika gegangen. Da waren wir in Kapstadt, Nähe Kapstadt, 50 Kilometer nördlich, in Paarl, in Croix Roche, auch eines der hoch dekorierten Häuser in Südafrika. Damals 2 Sterne, da war ich Sous-Chef gewesen. Da waren wir ein Jahr. Und dann sind wir zurück. Ja, und dann haben wir nochmal die Wintersaison, sind wir nach Moritz gegangen, nach St. Moritz. Da waren wir hinten in ein altes Lokal, das ist Maloja, genau. Schweizer Haus in Maloja. War sehr schön auch, war eine Erfahrung. Ja, und danach wollten wir eigentlich wieder zurück nach Südafrika mit meiner Frau. Und dann ist aber leider 94 mein Vater verstorben und dann musste ich den elterlichen Betrieb weiterführen, 2 Jahre, die Weißenheider Mühle. Und da habe ich aber mit meiner Frau dann festgestellt, dass wir dann doch lieber auf eigene Füße stehen, weil es waren 3 Brüder, dann waren wir zu Hause mit 3 Frauen. Es war dann auch nicht ganz so einfach immer und dann haben wir gesagt, okay, da wollen wir unsere eigene Existenz gründen und dann sind wir nach Fichtelberg, Neubau gegangen, auf die Blärmelalm. Und das war dann wiederum ein Betrieb, der ich durch einen Skiclub Neubau kennenlernen durfte und da waren wir 15 Jahre und da bin ich da tatsächlich auch zu dem Wintersport gekommen, damals durch den Horst Hüttl und Stefan Becher, Doktor, unseren Doc.
Sind auch beide aus Franken, oder?
Ja, genau. Der Stefan ist mein Nachbar in Neubau gewesen, auf der Blärmelalm, der hat seine Praxis. Und der Hüttlhorst, der Hodi, der ist ja ursprünglich ein Weißenstädter und wohnt jetzt in Wundhill, ein Schulkamerad von mir. Und der hat mich damals gefragt, 2008, ob ich mal Interesse hätte auf der WM zu kochen und das war dann in Liberec. Es war mein erster Kontakt dann auch mit den Jungs, mit der Mannschaft. Und ja, und dann sind wir, wie gesagt, dann waren wir auf der Blärmelalm, dann nebenbei noch meine Tätigkeiten nachgegangen, wenn es ging, bei der Mannschaft. Und dann waren wir 15 Jahre in Neubau auf der Alm und dann sind wir durch einen Freund nach Reitemwinkel gekommen. Und da waren wir jetzt dann auch die letzten 9 Jahre. War auch eine schöne Zeit. War recht anstrengend. Wie gesagt, wir hatten einen großen Saal mit bis zu 1.000 Leuten Fassungsvermögen. Und den haben wir 9 Jahre erfolgreich betrieben, hat auch Spaß gemacht. Aber wir wollten auch wieder ein Stück weit wegen Lebensqualität gewinnen. Und deswegen haben wir gesagt, wollten wir ursprünglich wieder zurück in die Heimat, hatten gute Angebote auch von Brauereien aus der Region daheim. Und dann haben wir diesen wunderschönen Mühlberg kennenlernen dürfen durch einen Mitarbeiter von uns, Mitarbeiterin, die uns darauf hingewiesen hat. Und da haben wir uns dann sofort verliebt. Und das war wirklich, da haben wir gesagt, okay, da brauchen wir nicht heim, weil das sind wir daheim, da ist es einfach. Und wer mal herum war.
Ja, oder wenn ihr es gerade anschaut, das Video, also hier rund um uns, ist das wirklich ein absoluter Traum, wie ich vorhin schon meinte. Also ich glaube, in einer schöneren Location haben wir wirklich noch nie aufgenommen. Aber also auch man könnte, wenn man es auf den Sport übertragen würde, könnte man sagen, eine lange, erfolgreiche, internationale Karriere. Was ich mir aber schon mal dachte, finde ich gerade auch, weil wir ja doch auch aus einem Touri-Hotspot kommen in Oberstdorf mit viel Gastronomiebetrieben und so, man hat schon gewisse Schnittpunkte. Könnte man sagen, man kann Gastronomie und Leistungssport vielleicht teilweise vergleichen vom Drill her, weil es kommt mir manchmal so vor.
Ja, also ich glaube, so wie es im Leistungssport keine wirklichen Pausen gibt, also klar hat man dann hin und wieder Urlaub, aber wenn der Körper das Kapital ist von einem, dann der Körper, den kann man nicht einfach mal abschalten. Von dem her glaube ich, dass so ist ähnlich bei in der Gastronomie, wenn man da einen Betrieb für führen muss oder darf, dann hängt man tatsächlich auch voll mit drin und lebt dafür und da gibt es dann auch oft keine wirklichen Pausen.
In der Gastronomie ähnlich, oder? Hast du vorhin schon beschrieben?
Oh. Jetzt ist dir ein Schild umgefallen. Jetzt kommt der Nachmittagswind. Ja, es ist tatsächlich, also in der Gastronomie, es gehört viel Idealismus dazu. Also die Arbeit an sich selber ist das eine, aber die Zeiten, die man hier verbringt im Laden, die sind natürlich schon lang. Das ist auch, wie ich gerade gesagt habe, auch der Grund, warum wir hier drauf sind, weil wir auch unsere Arbeitszeiten hier ein bisschen begrenzen wollen. Das heißt nicht, dass wir viel weniger arbeiten, aber einfach auch einmal zwei Abende Zeit haben, dann, wenn wir abends um 6 Uhr zumachen, dass man da mal was machen kann. Zwei Ruhetage machen, das ist ja fast jetzt schon gängig, auch in der Gastronomie. Es ist auch für die Mitarbeiter schön, wenn sie wissen, dass sie zwei feste Tage haben, wo sie was fest planen können. Und ja, insgesamt, es ist Idealismus, es ist, wie der Vince gesagt hat, es ist sein Körper ist sein Kapital, unser Körper ist auch unser Kapital. Wir geben unseren Körper her in der Früh, wenn wir aufstehen. Du bist ein Stück weit, ich will jetzt mal grob sagen, ein bisschen Schauspieler, weil du musst ja nicht auch immer die Leute immer das vermitteln, dass das.
Gibt es im Sport auch viele.
Ja, ja, nein, das ist, also wir sind keine Schauspieler im Sinne von Schauspieler, aber wir müssen tatsächlich immer lächeln und immer glücklich sein und immer fröhlich sein. Und das machen wir auch gern. Aber es gibt natürlich auch Tage, wo du das eigentlich gar nicht drauf hast, aber es musst du trotzdem machen. Und so musst du dich auch verkaufen im Sport. Und es macht enorm Spaß. Und wie gesagt, man muss Idealist sein. Und wie schon gesagt, ich komme aus der Sterne-Gastronomie. Ich habe das 22 Jahre lang betrieben. Selber daheim in so einen Laden gehabt, auch meine Brüder. Und von dem her, es ist einfach immer Kampf. Es ist immer Existenzkampf. Und du fängst jede Saison, jeden Weltcup-Saison fängst du neu aufs Neue an. Du weißt nicht, wie die Kollegen drauf sind, deine Freunde aus den anderen Nationen. Das ist wieder ein Kennenlernen und so ist es jedes Mal wieder eine neue Herausforderung. Jetzt nach Corona fängt die Saison wieder neu an. Wer hat es überlebt? Bei wem geht es weiter? Wer hat es nicht überlebt? Das wird sich jetzt in die nächste Zeit erst feststellen. Und das ist, ja, wie gesagt, man muss Idealist sein, man muss Freude an dem Job haben und dann kommt auch was dabei raus, wie beim Winzer.
Das ist natürlich auch gerade in Bezug auf die Gastronomie ein sehr spannender Punkt. Jetzt post-Corona, wenn man das überhaupt schon sagen kann, wir wissen ja nicht, wie lange es uns noch begleitet, aber wer hat das aus der Gastronomie überlebt etc. Und du hast vorhin schon angesprochen, das ist auch immer was mit der Mannschaft, was du machst, wenn's geht nebenbei. Und du hast es auch über diesen Winter gemacht, aber es ist kein Job, der dich jetzt quasi bei der deutschen Mannschaft, der dich jetzt irgendwie durch diese Krise gerettet hat oder so?
Finanziell mit Sicherheit nicht, aber das gerettet schon. Doch, das darf man schon sagen, aber nicht finanziell. Also ich meine, ich verdiene mit Sicherheit nicht so viel Geld, damit ich alles bezahlen kann, meine laufenden Kosten. Aber ich habe zumindest die Möglichkeit, ich war beschäftigt, ich habe Beschäftigung gehabt, ich habe Arbeit gehabt, was nicht selbstverständlich war, was andere Kollegen nicht hatten. Das konnte ich tatsächlich für mich nützen. Und das hat mich auch moralisch ein bisschen aufgerichtet. Und mit den Jungs zusammen zu sein, ich bin ja doch ein alter Mann im Verhältnis zu den Jungs, aber es hat mich tatsächlich zusätzlich motiviert auch. Das hat enorm viel Spaß gemacht. Und ja, es war ein Stück weit, ja, doch, es hat, zu wenig Faden verloren.
Kein Problem. Drum ist ja Podcast.
Ja, das hat mich deswegen durcheinander gebracht. Nein, aber es ist tatsächlich so, es hat mich gerettet, ja, aber finanziell nein. Wir haben also tatsächlich aus unseren Reserven leben müssen und haben auch da das Nötige rausgezogen, damit wir den bestehen können. Also das war tatsächlich so, ja.
Moritz und ich haben da gestern schon drüber gesprochen. Wie ist es, wenn man auf einmal in so eine Mannschaft kommt und auf einmal mit Profisportlern zu tun hat, die ja schon sehr, sehr auf ihre Ernährung achten müssen. Hattest du da irgendwen, der dich da in Anführungszeichen geschult hat, wie es ist, wenn man auf einmal mit Profisportlern praktisch Zusammenarbeit für die kocht? Oder wie war das bei dir?
Naja, generell ist, wie schon gesagt, wie wir es am Anfang schon mal besprochen haben, war die Situation so, dass ich natürlich aus einer Art Gastronomie komme, wo Qualität immer im Vordergrund stand. Und dazu gehört frische Produkte. Und das hat uns natürlich, das hat mir das Leben leichter gemacht. Und generell der Spaß an der Arbeit, das ist das Nächste, was das Ganze noch mehr erleichtert hat. Und die Jungs werden es bestätigen, jeder Einzelne, ich nerv sie ja immer zu. Ja. Wir haben so eine Gruppe, eine WhatsApp-Gruppe, eine Lehrgangsgruppe, wo ich immer mal hinterfrage, Mensch, wie schaut's aus? Habt ihr neue Intoleranzen irgendwo, Allergien, die jetzt aufgetaucht sind? Habt ihr neue, wie ich vor 2009 angefangen habe, bei Liberec, bei der Weltmeisterschaft, da hat es geheißen Kohlenhydrate und gut essen, ja, schon kräftig und viel. Ja. Und jetzt hat sich das Ganze, also ich war immer mal wieder sporadisch wieder mal dabei und jetzt durch Corona hat sich das wegen intensiviert natürlich auch. Und es ist auch für mich von Vorteil, aber tatsächlich ist es so, dass es dass die Qualität im Vordergrund steht und dann das Kochen ist ein Handwerk. Und klar muss man sich ein bisschen reinlesen, wo ist Eiweiß, wo sind Vitamine, Mineralien, wie kann ich sie am besten verarbeiten, wie kann ich sie so verarbeiten, dass sie am besten, am meisten für den Körper hergeben für die Jungs. Und da habe ich es natürlich auch extrem leicht bei den nordischen Kombinierern, weil die natürlich wirklich pflegeleicht sind. Ja, die essen fast alles, was ich ihnen koche und auch mit der Freude und die geben auch mir immer dieses Feedback. Und dieses Feedback, was ich da bekomme, das ist für mich Balsam auf die Seele. Das ist einfach, es macht Spaß. Wie schon gesagt, im Vordergrund steht mit Sicherheit nicht der finanzielle Aspekt. Der ist total für mich, das ist nicht relevant. Für mich ist der Spaß mit den Jungs, ich meine, sie sind immer einiges jünger wie ich, Gott sei Dank. Und deswegen ist das die Freude, das ist mein Antrieb und das ergibt sich dann aber auch mit dem Kochen, ein bisschen nachlesen, ein wenig nachschauen, Erfahrungswerte, der Erik zum Beispiel ist einer, nicht der alte Mann hier in der Gruppe, wenn man das sagen darf, mit seinen 32 Jahren, es ist für mich immer so einer, den ich mich greifen kann. Ja, der Erik ist der, mit dem ich auch immer mal kurz schließen kann, wenn ich kurzfristig mal Fragen habe, ernährungsmäßig, was meinst du, wie verhalten wir uns jetzt? Jetzt sind wir dann demnächst in Ruka im Sommertraining. Auf was soll ich jetzt mehr achten? Ja? Und wenn ich dieses Feedback, was ich dann bekomme, oder jetzt mit dem Winzer auch, wenn ich drüber spreche, das Feedback, das speichere ich für mich ab und dann kann ich entsprechend einkaufen und dann schaue ich, dass ich das Bestmögliche aus den Anforderungen, die sie mir geben, dass ich das Bestmögliche mache und dann gute Produkte kaufe und die so gut wie möglich verarbeite, verkoche, damit so viel wie möglich ich aus dem Produkt rausholen kann. Und was es letztendlich ist, ist es eigentlich egal. Wichtig ist, dass es schmeckt und dass es Spaß macht.
Jetzt meintest du schon, du bist über Corona was mehr. Du warst, wir haben ja schon davon gesprochen, gerade weil ihr euch viel separat von Hotels untergebracht habt und so, die letzten Jahre eher sporadisch. Finzi, wie ist das für dich, wenn du meinst sporadisch, was macht so den Unterschied, so ob ihr quasi den eigenen Koch dabei habt oder halt nicht?
Wenn halt der Uli dabei ist, dann weiß man, was man bekommt. Also da weiß man, dass die Qualität passt und ja, wenn man im Weltcup-Zirkus unterwegs ist, dann ist man nicht immer in so luxuriösen Hotels. Also man muss immer Man wird zum Teil einfach zugeteilt und da gibt es halt.
Wo war die schlimmste Hotelerfahrung?
Die allerschlimmste ist eher schon im Jugendbereich in Frankreich mal, aber jetzt zum Weltcup ist definitiv ein Lahti.
Okay.
Das Hotel heißt zwar Grand Hotel, aber da ist gar nichts Luxuriöses an dem.
Okay.
Da haben wir dann 500 Meter laufen müssen durch die Stadt und dann haben wir im Altenheim gegessen.
Das ist Nico Zweipert. Ich denke, der Unterschied ist klar, langsam. Ja.
Und das bei einem Weltcup-Ort, aber ja klar, es gibt dann auch so Orte wie in Seefeld oder so, das sind dann super Hotels, aber man weiß halt nie, was man kriegt vorher. Und das hat das mit dem Uli, der ist dabei, er kauft das meiste Zeug dann vor Ort noch in Deutschland ein oder hier in Österreich, deswegen passt es auf jeden Fall. Und er kann das kochen, was wir uns wünschen. Oder was, wenn er jetzt mal eben uns was zeigen will, dann einfach, er kann halt das machen, wie es uns passt und das ist der entscheidende Unterschied. Und das hat sich aber jetzt bei uns erst so durch Corona eben ergeben, weil davor waren wir schon eigentlich fast ausschließlich in Hotels und seitdem jetzt ich dabei bin, die letzten Jahre war der Uli ja wirklich fast gar nicht mehr dabei. Aber jetzt durch Corona haben wir richtig gemerkt, hey, das ist ja ohne Corona, wenn wir jetzt einfach so in die Hotels fährt, ist es besser, wenn man einfach weiß, was man kriegt. Und klar, jetzt durch Corona war es natürlich nochmal besser, weil man in Hotels dann war es natürlich mit den Hygienevorschriften schon extrem unangenehm für uns Sportler und auch einfach in den mit den vielen Leuten in so einem öffentlichen Hotel ist es natürlich, ja, es war sehr, sehr unsicher und da war es halt schon schön, wenn man jetzt eine Ferienwohnung hatte und dann einfach unter uns waren im Team.
Aber da, weil wir da, da haben wir eh schon mal drüber gesprochen, wir zwei Coco, Bilder gesehen haben, als ihr in Ruka wart zum Saisonauftakt, letzten Herbst, Winteranfang, auch auf deinen Social Media Kanälen, wie du da kochst. Ja, und das ist ja, das bedeutet ja dann oft in solchen Unterkünften, dass du ja als Profi dann quasi in so einer normalen Haushaltsküche kochen musst. Ist das komisch für dich?
Heikles Thema. Kai, hallo, hörst du es? Hallo? Ja, es ist tatsächlich. Aber Ruka war da ein Sahnestückchen. Also das, wir haben Schlimmeres erlebt in diesen Weltcup-Zeiten. Und gut, es war nicht immer alles möglich, so wie wir das uns wünschen, natürlich, ist klar. Und ich vergleiche das immer gern. Ruka war ein Traum. Wir haben riesengroßes Areal, wo wir uns gemeinsam essen konnten mit einem herrlichen Blick, und die Küche war so offen gebaut und das war tatsächlich auch eine der schönen Sachen und das war für mich so, da habe ich wirklich einen tollen Ski unter den Füßen gehabt, der ging. Aber ich habe Küchen erlebt, da bin ich, glaube ich, mit Schuppenski einen Weltcup gelaufen. das war tatsächlich sehr, dann kommt dann der Anruf, du, wir haben keinen Backofen, du hast nur zwei Ceranfelder frei. Und dann sollst du für 16 Leute kochen.
Was macht man dann? Dieses Beispiel, du sollst 16 Leute bekochen und hast nur zwei Ceranfelder.
Da zeigt sich die Klasse von dem
Koch. Champions League Challenge.
Es war tatsächlich dann so, dass wir dann auch auf meine Gerätschaft zurückgegriffen haben. Also wir haben dann auch sehr viel mit Sous Vide gemacht. Ich habe das natürlich immer weitgehend versucht, daheim vorzubereiten. Das heißt, ich habe das Fleisch hier eingekauft, habe es mariniert, vakuumiert und habe dann mit einem Sous-Vide-Gerät, das ist also Niedrigtemperatur-Garverfahren, das wird bei, je nachdem, nach Fleisch oder Fischart, was auch immer du magst, wird es Temperatur eingestellt und dann wird es einfach in Wasserbad gelegt, in der Marinade, und dann gart es. Und dann musst du dann quasi das Fleisch da garen und dann tust du es nochmal kurz in die Pfanne, gibst nochmal ein bisschen Röstaromen dazu, da kann man sich dann schon helfen. War schwierig. Ohne Backofen war es dann, das war das Highlight. Also zwei Flammen und ohne Backofen erleben wir Gott sei Dank nicht so oft. Aber du bist tatsächlich, du musst technisch schon ein bisschen, musst dich schon gut stellen, damit es funktioniert. Also ja, es ist, war oft, sehr oft Schuppenski.
Aber was für Gerichte kochst du so in der Regel? Wie ausgefallen? Weil ich kann da zum Beispiel jetzt auch eine kleine Anekdote erzählen. Wir waren zu meiner Biathlon-Zeit eigentlich jeden Winter in Oberhof. Und bei uns im ersten Jahr, in dem Hotel, in dem wir waren, haben wir nur Nudeln bekommen. Mittags, abends nur Nudeln, 4 Tage lang. Weil es hieß, Sportler lieben Nudeln, Sportler brauchen Kohlenhydrate, Sportler essen Nudeln. Ich glaube, da kochst du schon ein bisschen ausgefallener, oder?
Das wäre dann die einfachste Lösung, aber da brauchen sie mich, glaube ich, nicht. Das können sie selber auch machen. Also das wäre dann wirklich, da wäre ich fehl am Platz. Ja, Kohlenhydrate brauchen wir, ja, nach dem Lauf, die brauchen auch schnelle Energie, mal einen Trockenkuchen und so. Aber Nudeln bedingt, Reis, ja, auch nicht so gern. Kartoffel ist gesünder, bessere Kohlenhydrate eigentlich. Aber generell müssen wir schauen, wir haben hier, wie das Wort schon sagt, nordische Kombination aus Kraftsport und Ausdauer. Das heißt, einerseits leicht und andererseits Kohlenhydrate. Aber nicht nur durch die Nudeln. Auch wir haben auch Getreideersatz. Also wir haben zum Beispiel, Erik hat mich drauf gebracht, Quinoa. Aus dem Buch, aus dem Lehrbuch, aus keine Ahnung, aber ich habe nicht damit gearbeitet, weil es mich nicht interessiert hat. Und das ist auch einer dieser Gründe, der Beweggründe, warum es mir auch doppelt Spaß macht, weil ich das wiederum auch für meinen Laden hier benutzen kann, weil ich da Sachen erleben kann oder verkochen kann, mit denen ich vorher mich nicht beschäftigt habe. Und da darin begründet einfach gesunde Ernährung, eiweißreich, Kohlenhydrate, Nudeln muss nicht sein. Nein, es war, wie ich vorhin mal gesagt habe, auch meinem ersten Einsatz in Liberec hat es auch geheißen, Kohlenhydrate und immer Nudeln. Zu dem Zeitpunkt war man auch davon überzeugt, dass das Beste ist, aber ist es nicht. Und da muss man sehr viele Gemüse und eiweißreiches Obst und gesunde Fette, Vitamine finden. Und das ist das, was uns dann, was da auch den Spaß vermittelt, und wenn es dann den Jungs einer schmeckt, dann ist es wichtig. Aber Nudeln, nein, Nudeln muss nicht immer sein. Also generell nein.
Also ja, aber schon auch, also vor dem Rennen haben wir dann schon öfters mal Nudeln. Also ja. Oft ist dann schon die Einfachheit, die dann auch, das verträgt man halt einfach gut, aber klar.
Aber nicht vier Tage am Stück.
Nein, nein.
Also wenn
wir essen schon auch Nudeln.
Ja, ja, ja. Nein, nein, das sowieso, das sowieso. Aber ich sage das auch immer gern. Also wenn ich zum Italiener gehe, dann esse ich immer, vielleicht meine ich bin geizig oder ich bin ein armer Kerl. Aber es ist tatsächlich so, wenn ich beim Italiener Spaghetti Napoli bestelle, einfach eine gute Tomatensauce, da ist es für mich der Maßstab, dann weiß ich, der kann kochen oder kann es nicht. Ja, weil eine Tomatensauce, die kann man machen, indem man einfach Tomatenpüree, Tomatenmark und keine Ahnung, wegen Salz, Pfeffer oder irgend so ein Gewürzmischung reinhaut, dann habe ich auch Tomatensauce. Oder ich nehme ein wenig Ingwer, ein bisschen Knoblauch und eine frische Tomate, eine gute Zwiebel, mache einen schönen Ansatz, lasse es mit einer Gemüsebrühe reduzieren, dann habe ich auch eine Tomatensauce und die schmeckt. Und das ist dann der Unterschied. Und ja, Nudeln, freilich. Also die essen natürlich gern Nudeln. Aber wie schon gesagt, wir müssen auch beim Wettkampfauftakt immer schauen. Da kommt heute mal der Hermann und sagt, Mensch, müssen schauen, noch ein Kilo runter irgendwo. Wo, ne? Mhm. Da muss man schon...
Da wird dir gesagt, die Athleten müssen kollektiv ein Kilo runter und du musst es dann quasi umsetzen.
Ich muss es umsetzen, ja.
Okay.
Aber das ist ja die Herausforderung. Das ist ja das, was bei uns am Kochen, das ist ein Handwerk. Das ist das, was uns Spaß macht. Das ist genau das, was die ganze Situation, was dieses Handwerk auch vermitteln möchte. Und wenn ich dann die Leute und das Feedback direkt bekomme, dass sie zufrieden sind und dass es was bringt und wenn sie dann auch noch erfolgreich sind, das ist dann für mich auch so das Zuckerl drauf, ja. das ich gern mitnehme. Ja, das ist dann für mich auch, wenn sie erfolgreich sind, dann war ich auch nicht ganz unbeteiligt daran und dann habe ich auch Freude daran und ich bekomme das auch dann durch ihr Feedback immer, durch ein, wenn es nur ein Lächeln ist, ja, einfach nach dem Essen und einfach Dankeschön. Das ist mehr wert wie jedes Geld.
Ich finde den Punkt auch interessant, weil da habe ich auch so nicht drüber nachgedacht, dass natürlich die Kombination auch für dich in der Küche dann quasi eine Herausforderung ist. Aber wenn wir gerade bei diesem Thema Ernährung sind, wo wir auch noch nie drüber gesprochen haben, gerade weil du ja das Privileg hattest, immer daheim zu wohnen, in deinem, sag ich mal, sportlichen Aufwachsen und so weiter und es nicht in irgendeinem Internat, wo das vielleicht gesteuert wird oder so, wie wurdest du an das Thema Ernährung für den Leistungssport halt quasi rangebracht?
Ja klar, das ist natürlich in den Nachwuchskadern vom DSV wird da schon auch immer, gibt's da schon auch immer mal einen Vortrag oder auch wird man von den Trainern darauf hingewiesen, aber ich glaube da, so ich persönlich bin da eher so durch mich selber, einfach durch das Interesse dran, das ist einfach, wie ich vorhin schon gesagt habe, der Körper ist mein Kapital, deswegen will man natürlich auch schauen, dass man so gut wie möglich oder gutes Zeug isst. Und ja, ich denke bei mir daheim, meine Mama macht sich da auch sehr viele Gedanken und die kocht schon auch sehr gesund. Also schon auch ganz normale Sachen, aber ich denke sie...
Wie klappt das jetzt mit Alleinwohnen?
Klappt sehr gut. Jetzt weiß ich immer genau, was drin ist in dem, was ich mir dann koche oder was der Thermomix ausspuckt.
Ah, da wurde schon rein investiert.
Ja, ja klar, nee. Also ich schaue auf jeden Fall, dass ich gute Sachen esse und ich interessiere mich einfach auch dafür, was ist gesund oder was ist gerade, es sind ja schon auch immer mal wieder so ein bisschen Trends und ich probiere da gerne mal was aus und ja, ich achte einfach darauf, dass es regional ist und einfach, dass es schon gesund ist.
Thema Trends, wir können auf jeden Fall bestätigen, dass du sehr gutes Bananenbrot machst. Das durften wir schon probieren, was wir letztes Mal so bei dir aufgezeichnet haben. Aber du meintest schon auch mal, dass das ist natürlich auch immer stoffwechselabhängig und sehr individuell, dass bei dir schon auch, also du musst ja auch nicht den Megakopf machen, sondern dein Körper macht recht viel, recht gut mit auch.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, da ist bei uns eine Mannschaft auch ein bisschen unterschiedlich. Der eine ist halt vom Typ her einfach ein bisschen kräftigerer oder bei ihm setzt es schneller an oder er baut, also kein Fett natürlich, aber wenn man halt dann einfach ein bisschen mehr Muskel bildet, dann ist es halt schwieriger abzunehmen oder halt auch in die Form zu kommen, die man halt braucht, um gut Ski zu springen. Und bei mir ist halt so, ich bin einfach von Haus aus schon relativ dünn und habe, glaube ich, einen ganz guten Stoffwechsel. Deswegen brauche ich da jetzt nicht so viel machen in der Richtung. Aber ja, das Abnehmen hat jetzt nicht unbedingt mit gesunder Ernährung dann auch so viel zu tun. Also ich glaube, wenn man einfach streng nach dem Motto FDH geht, bis die Hälfte, dann nimmt man auch ab. Aber ich glaube, wenn man das auf eine gesunde Weise macht, dann ist es ein bisschen schlauer und dann hält man es auch besser aus.
Herr Vorhang, ganz kurz nochmal, Es wird ein bisschen stürmischer. Ja. Wir hoffen, wir können das hier durchführen. Es weht uns nicht alles davon. Könnt aber ich glaube, wir könnten fertig werden vorher.
Ich hoffe es.
Erfahren, wie viel der Uli erzählt.
Ja, wenn es ganz viel ist, dann müssen wir nochmal drinnen separat. Wow, jetzt ist irgendwas runtergefallen.
Ja, nicht, aber der kippt gerade.
War kurz vorm Kippen.
Hier ist nur eine Sonnenbrille.
Achso, hier oben.
Was? Ah. Juhu.
So ein Grab.
Es ist ein riesen Abenteuer heute hier draußen.
Die musst du bloß zurückkippen.
Man muss ja sagen, es war die ganze Zeit schön, bis wir angefangen haben aufzuzeichnen.
Ja, wir haben ewig aufgebaut und alles vorbereitet. Ja. Es war schön Wetter und jetzt. Irgendwo ist was auf den Boden geknallt. Ich kaufe aber nichts von unserer.
Nee, hast du deine? Das war nur eine Sonnenbrille.
Okay. Ja, dann sind wir noch dabei.
Aber Finzi, würdest du jetzt sagen, deine Ernährung im Sommer unterscheidet sich von der im Winter?
Ja, auf jeden Fall. Ja, was heißt unterscheidet sich? Es ist eigentlich bei mir eher so, dass ich dann im Herbst schon drauf schaue, dass ich nicht zu schwer bin und dass mein Gewicht passt. Und ich glaube, ich habe dann ein ganz gutes Gefühl dafür, wie schwer oder wie leicht ich dann sein darf, weil zu leicht ist natürlich eben auch extrem schwierig bei uns, weil dann, wenn im Laufen halt dann auch gar nichts mehr geht. Und das ist eben es ist schwierig, weil sobald man halt einmal zu leicht ist, dann wird es extrem schwer. Deswegen, da muss man sich so rantasten und einfach die Erfahrung machen. Und ja, klar, es kommt natürlich vor allem darauf an, was man halt trainiert. Wenn man jetzt viele Umfänge macht im Sommer und speziell so bis August, September, da ist natürlich gar nicht, da ist natürlich schon auch wichtig, wie gut man springt, aber da geht es eher um die Technik und um sich vorzubereiten auf den Winter. Und da ist für mich jetzt klar, dass ich da dann auch mehr esse und eben auch mehr Kohlenhydrate esse, weil da werden auch mehr Ausdauerstunden gemacht. Deswegen, da muss man sich natürlich auch vorbereiten. Also wenn ich 2 Stunden zum Skirollen gehe, da muss ich davor schon Kohlenhydrate essen. Und ja, im Winter ist es dann eigentlich schon bei mir auch schon eher so, dass ich dann, wenn ich mein Gewicht habe, dass ich ganz normal essen kann. Also da ist nicht so ein großer Unterschied. Klar, im Frühling nach der Saison, da lässt man sich schon gut gehen und da wird dann auch mal ein bisschen mehr gegessen wie sonst, aber generell ist das jetzt bei mir nicht so schlimm.
Der Koch bügelt es wieder aus.
Ja. Macht das so gut, aber du hast gerade gesagt, dir gibt das Ganze, die Beziehung zu den Athleten auch sehr viel und du hast die deutsche Mannschaft oder Athleten daraus nicht nur unterwegs bekocht, sondern für Erik Frenzel, mit dem durftest du auch schon mal zu einem anderen Anlass arbeiten und ich nehme mal stark an, da wurde dann nicht auf die Kohlenhydrate geschaut. Nein,
tatsächlich, ja. Das war vor jetzt 5 oder 6 Jahre sind es jetzt, die Hochzeit vom Erik. Da hat er mich angerufen, ob ich eventuell mir vorstellen könnte, seine Hochzeit auszurichten. Aber er möchte nicht nach Reitemwinkel kommen, in unseren großen Betrieb, weil der hätte da eine Location, die das hergibt. Und da möchte er gerne, aber ob ich da runterfahren könnte. Das ist Richtung Oberpfalz gewesen. Und tatsächlich, ja. Und das haben wir dann auch gemacht. Und es war auch eine wunderschöne Sache, auch für mich. Übrigens, den Erik, ja, den haben wir ja auch zu Blämmealm-Zeiten schon kennengelernt. Die Laura war ja bei uns auch schon beim Kochkurs und so. Und damals schon waren sie in die Nähe zu Flossenbürg, ist ja bloß 50 Kilometer von uns entfernt gewesen damals. Und da ist der Kontakt schon da gewesen. Und tatsächlich vor 5 Jahren hat er dann, oder vor 6 Jahren ist es jetzt mittlerweile her, hat er mich dann gefragt, ob wir die Hochzeit bekochen könnten oder kochen würden. Und das habe ich natürlich gern gemacht. Und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ja, Kalorien haben keine Rolle.
Was war das Highlight für dich?
Jetzt an diesem Tag oder insgesamt die letzten?
An diesem Tag vom Essen her meine ich jetzt.
Nein, einfach die Gemeinschaft. Also einfach die Tatsache, dass der Erik auf uns zukommen ist und mich und meine Frau, die Ina, da wirklich gebracht hat und ob wir das machen würden. Und das war natürlich für uns eine enorme Ehre jetzt, was wir da, wie wir das haben umsetzen können. Und es war eine fantastische Location und er hat wirklich an nichts gespart. Gell? Also von dem her war das gigantisch. Und ja, der ganze Tag war ein Traum.
Ich glaube, der Regen kommt näher.
Ja, das ist natürlich aber der eigentlich sehr schön View hier. Man sieht es kommen. Drum.
Wird nicht mehr lang dauern.
Schauen wir vielleicht, dass wir langsam mal Richtung Ende kommen. Es gibt eigentlich auch noch es gibt eine Ein Sache, Thema. Die interessiert mich noch wirklich. Und zwar, du hast vor 2 oder 3 Wochen, glaube ich, auch Bescheid bekommen, dass du mit nach Peking darfst. Diesen Winter. Und da interessiert uns natürlich, okay, was bedeutet das für dich?
Naja, generell mal die Erfahrung selber. Ich meine, als Koch nach zu Olympia zu fahren, das ist schon mal eine tolle Erfahrung. Und wir wollen jetzt mal schauen. Also generell fantastisch, Traum für mich. Und wir freuen uns ja natürlich. Mir wäre es lieber gewesen, wir wären irgendwo anders gewesen als in China. Da bin ich jetzt nicht so. Aber insgesamt bei der Olympiade dabei zu sein, ist eine tolle Erfahrung. Und ich freue mich natürlich, dass ich meine Jungs wieder bekochen darf. Das ist ein Traum. Und es ist das beste Team, das muss ich ja hier kennengelernt habe, aber ich habe auch ein paar andere Disziplinen, die wir mitbekochen. Wir sind also vier Köche, werden wir sein, und es wird, ja, wir lassen uns einfach überraschen. Also ich freue mich enorm drauf und es ist eine enorme Ehre für mich, dabei zu sein. Ja.
Aber, sorry. Wie viel Orga-Aufwand steckt da tatsächlich dahinter? Weil ich meine, ihr werdet ja wahrscheinlich, also ihr plant wahrscheinlich, die meisten Lebensmittel eigentlich mitzunehmen.
Ja,
die werden. Aber du kannst ja nicht alle mitnehmen.
Nein, wir werden wahrscheinlich im Großen und Ganzen werden wir es in Deutschland einkaufen. Es wird dann mit dem Flieger wird es dann rübergefahren und oder rübergeflogen, wenn es geht auch mit dem Schiff. Und dann müssen wir einfach mal schauen, wie das letztendlich. Diese Gespräche werden ja schon noch geführt, tatsächlich. Mhm. Also wie das Ganze ist. Aber es wird in Deutschland eingekauft und es kommt der Container oder mit Flieger und wird es dann rübergebracht, ja.
Ja, da sind wir auch, ich finde das ein sehr spannendes Thema und vielleicht können wir da nochmal kurz sprechen, irgendwann, wenn du mehr weißt zu dieser Planung und wie das dann von der Infrastruktur her für dich funktioniert, weil ich das schon sehr faszinierend finde, was zu so Spielen alles mit hin und zurückgenommen wird, etc. Und wir haben ja versprochen, dass diese Aufzeichnung heute spektakulär wird, dass sie jetzt gleich so spektakulär wird, habe ich jetzt langsam Angst, dass mir der Schirm bald auf den Kopf fällt. Scheiße. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Brennt euch noch irgendwas auf der Seele oder sollen wir langsam mal da vor dem Regen da hinten uns flüchten?
Ich glaube, wir sollen, das ist, weil die Technik ist mit Sicherheit anfälliger als wir. Also,
das ist richtig.
Ja, also.
Aber dann würde ich sagen, dann sprechen wir einfach nochmal wieder.
Ja, gerne. Also es ist mir eine Ehre und es ist eine Freude und fürs Wetter können wir nichts. Ich habe zwar versucht, mit Ihnen heute klarzukommen, aber der macht nicht, was wir wollen. Insofern, ja, ich freue mich natürlich auch und ich bedanke mich unwahrscheinlich bei euch für diese tolle Erfahrung, jetzt mit euch einmal zusammengesessen zu sein und auch einmal diese Technik und diese ganze, dieser Aufwand, der hier betrieben wird. Es ist ja enorm.
Ja.
Und nein, es macht enorm viel Spaß, nicht nur mit euch zusammenzusitzen, auch mit dieser Mannschaft und durch die bin ich ja auch wieder dahergekommen und das freut mich.
Und dann würde ich sagen, wie gesagt, wir haken mal wieder nach bei dir, gerade wenn es dann Richtung Winter geht und du auch vielleicht schon mehr planst. Ihr habt zusammen einen Ausflug jetzt noch diesen Sommer nach Ruka.
Ganz genau, in 1,5 Wochen geht's los. Da darf ich auch zum ersten Mal im Sommer nach Ruka. Wir Sportler sind alle immer gerne im Ruka Kusamo. Aber halt zum Weltcup-Auftakt, da ist es sehr dunkel und jetzt sind wir zum ersten Mal im Sommer da und schön lang hell wird es sein und ich glaube, gutes Essen bekommen wir. Da kann man sich mal gescheit zusammensetzen. Und
das ist ein Traum. Ich glaube, lange ist hier nicht mehr hell, aber vielleicht bekommen wir auch noch gutes Essen.
Scheiße.
Wir sagen vielen, vielen Dank. Die Videofolge hierzu, wenn ihr das ganze Spektakel sehen wollt, findet ihr auf dem YouTube-Kanal M94.5. Ja. Wir verlinken euch das in dieser Folge. Coco, wo findet man uns sonst?
Jetzt fängt's nicht auf an. Instagram @ski.happens.pod.
Und wenn ihr sonst irgendein Problem oder Anliegen habt, immer oder her Kritik, damit. Könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben an wintersport@m945.de. Wir sagen vielen Dank und wir hören uns wieder in 2 Wochen, wenn wir hier lebend rauskommen.
Ciao.
Ciao.